HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner. Guten Tag.
Der Polizeieinsatz im Frankfurter Stadtteil Altsachsenhausen am Wochenende hat eine heftige Debatte ausgelöst.
Wir haben dort gesehen, dass offensichtlich ein Polizeibeamter jemanden, der am Boden liegt, getreten hat. Das ist völlig inakzeptabel.
Ein kurzes Video zeigt, wie ein Polizeibeamter einen 15-Jährigen am Boden mit dem Knie im Kopf- und Halsbereich fixiert.
Es kann nicht sein, dass Polizeibeamte im Amt Straftaten begehen und die Sache nur dann aufgeklärt wird, weil es irgendjemand im Handy aufgenommen hat.
Man ermittelt gegen eigene Kollegen einfach anders, als man gegen andere Personen ermittelt.
Bei einer anlassunabhängigen Kontrolle in einem Untergeschoss des Münchner Hauptbahnhofes wird einem Polizisten von einer völlig unbeteiligten Person ein Messer in den Nacken gerammt.
In Stuttgart hat es in der Nacht zum Sonntag Ausschreitungen mit Angriffen auf Polizisten und Geschäfte gegeben.
Angriffe auf Polizisten sind keine Seltenheit. Laut Hessens Innenminister Beuth wurden allein 2019 4.000 Polizisten angegriffen.
Das Hauptproblem ist, dass völlig unbeteiligte Bürger sich solidarisieren und Maßnahmen, weil sie überhaupt nicht wissen, was vorher geschehen ist, der Polizei generell infrage stellen.
Das groovt auf jeden Fall schon mal. Für Kinder ist Polizist oder Polizistin häufig ein Traumberuf. Für Recht und Ordnung sorgen, in schicken Uniformen und schnellen Autos Verbrecher jagen und dabei immer zu den Guten gehören. In letzter Zeit bekommen wir aber mitunter ein ganz anderes Bild vom Blaulichtalltag. Da wird die Polizei in einen Hinterhalt gelockt und angegriffen, wie vor kurzem bei uns in Hessen oder in Stuttgart, wo sich vor allem junge Leute mitten in der Stadt mit der Polizei anlegen, offenbar aus Langeweile. Auf der anderen Seite gibt es erschreckende Übergriffe bei Polizeikontrollen, etwa in Frankfurt-Sachsenhausen, wo sich nun mehrere Beamte verantworten müssen wegen des Verdachts der Körperverletzung. Dazu auch immer der Vorwurf, besonders rigoros vorzugehen gegen ausländisch aussehende Menschen und Rechtsextreme in den eigenen Reihen zu dulden, Stichwort NSU 2.0. Wie steht's insgesamt um den vermeintlichen Traumberuf in Uniform und um sein Ansehen in der Öffentlichkeit? Staatsgewalt, die Polizei zwischen Opfer und Täter. So haben wir die Ausgabe heute genannt. Und wir beschränken uns dabei ganz bewusst auf die Lage hier in Deutschland, auch wenn es natürlich immer wieder Vergleiche gibt mit den Übergriffen in den USA und der Polizeigewalt dort. Zumal ein Fall bei uns in Hessen passiert ist vor kurzem, der wieder eine bundesweite Debatte angestoßen hat darüber, was die Polizei eigentlich darf und ob sie immer macht, was sie darf. Oder im Zweifel halt weit darüber hinausgeht. In Frankfurt, in Altsachsenhausen, war ein Polizeieinsatz eskaliert. Die Polizisten wollten einen 29 Jahre alten Mann festsetzen, wie es heißt, einen Flüchtling aus Syrien. Der soll die Polizisten dann bespuckt haben. Er hat sich also gewehrt gegen die Festnahme. Daraufhin haben die Beamten den Mann zu Boden gebracht und ihn mit voller Wucht getreten. Obwohl von ihm offenbar keine Gefahr mehr ausgegangen war. So sehen wir das auch in einem Video, das jemand mit dem Handy aufgenommen hat und das sich schnell verbreitet hat. Das hat auch schon zu Konsequenzen geführt.
Am Ende fiel die Reaktion des Frankfurter Polizeipräsidenten dann doch sehr deutlich aus. Er suspendierte gleich drei Beamte mit sofortiger Wirkung vom Dienst. Alle drei Beamte waren an dem umstrittenen Polizeieinsatz in Frankfurt-Sachsenhausen vor 10 Tagen beteiligt. Und alle drei waren offenbar auch auf den Handyvideos des Einsatzes zu sehen. Zuerst wurde ein Video auf Instagram publik. Es zeigte, wie ein Beamter den am Boden liegenden zweimal mit voller Wucht sein Knie in die Seite rammt. Auf der Tonspur offenbar die Schreie des Mannes. Wenig später tritt ein anderer Beamter dann dort zu, wo sich der Kopf des 29-Jährigen befinden muss. Der Kopf ist im Video verdeckt, überhaupt sind die Aufnahmen dunkel und verwackelt. Wenig später wurde dann ein zweites Video bekannt. Es war der Frankfurter Rundschau zuerst zugespielt worden. Die Straftat, um die es geht, lautet Körperverletzung im Amt. Auch ein dritter Beamter steht unter Verdacht, denn das zweite Handyvideo zeigt noch eine spätere Szene. Da ist der 29-Jährige schon festgenommen und mit Handschellen gefesselt. Er wird in den Mannschaftswagen der Polizei gesetzt. Dann stellt sich ein Beamter vor die offene Wagentür, hält sich mit den Händen am Dach fest, holt mit einem Bein Schwung und tritt mit dem Fuß in das Innere des Wagens, dort wo der 29-Jährige sitzt. Die Tritte der Polizisten sind mehr als einfache Körperverletzung, glaubt die Frankfurter Strafrechtlerin Waltraud Verley.
Da gibt es wirklich keinen Zweifel dran, dass das eine rechtswidrige Körperverletzung im Amt ist. Und zwar eine gefährliche Körperverletzung, weil die Polizei ja Polizeieinsatzstiefel trägt in der Regel und diese Einsatzstiefel mit festen Stahlkappen versehen sind.
Etwas anders bewerten manche zumindest die Kniestöße, die ein Beamter dem am Boden Liegenden verpasst hat. Sie könnten dazu gedient haben, den Widerstand des Mannes zu brechen, um ihm Handschellen anlegen zu können. Das lernten Polizeianwärter sogar in der Ausbildung, sagt der hessische Grünen-Politiker Martin Kirsch, der selbst Polizist ist.
Also was beigebracht wird, ist, dass man einzelne Schocks setzt, um durch den Schmerzreiz zu erwirken, dass derjenige kurz locker lässt und man dann den Ansatzpunkt hat, um ihn entsprechend unter Kontrolle zu bringen.
Tatsächlich stellt die Frankfurter Polizei die Vorgeschichte des umstrittenen Einsatzes genau so dar. Der Mann habe sich heftig gegen seine Festnahme gewehrt. Sein Widerstand habe gebrochen werden müssen. Zuvor sei er in einer Gruppe Betrunkener am frühen Sonntagmorgen lärmend durch Sachsenhausen gezogen. Einen Platzverweis durch die Polizei habe die Gruppe ignoriert. Mehr noch, die Männer hätten die Polizisten beleidigt und der 29-Jährige habe sogar einen Beamten bespuckt. Die Polizei selbst hat den Einsatz nicht dokumentiert, obwohl einer der Beamten eine sogenannte Bodycam trug, eine kleine Kamera, die an der Uniform befestigt ist. Der Akku der Kamera, so hieß es zur Begründung, sei nach einer langen Nacht morgens um 5 dann leer gewesen. Aber was an Videomaterial vorliegt, reicht dem hessischen Innenminister Peter Beuth, CDU, für ein klares Urteil aus.
Wir haben dort gesehen, dass offensichtlich ein Polizeibeamter jemanden, der am Boden liegt, getreten hat. Das ist völlig inakzeptabel und ist mit den Werten der hessischen Polizei in keiner Weise in Einklang zu bringen.
Inzwischen hat die Frankfurter Polizei den Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben. Das Opfer selbst hat sich noch nicht öffentlich geäußert. Ein Polizeisprecher sagte, der 29-Jährige habe Verletzungen erlitten. Welche könne er nicht sagen. Aber auch gegen den Mann wird ermittelt, wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.
Unser Reporter Tobias Lübben über diese verhängnisvolle Nacht in Sachsenhausen. Verhängnisvoll durchaus für beide Seiten, für den Mann, der da am Boden lag und getreten wurde, aber auch für die Polizei selbst und für deren Bild in der Öffentlichkeit. Denn diese Bilder sind auch Futter für all diejenigen, die sagen, die Polizei hat sowieso ein Gewaltproblem und macht einfach, was sie will. Das darf sie aber gar nicht. Die Beamtinnen und Beamten müssen immer abwägen, was in einem bestimmten Fall zu tun ist, wann sie überhaupt Gewalt anwenden oder unmittelbaren Zwang, wie das im Behördendeutsch heißt. Damit kennt sich Professor Clemens Arzt aus. Er lehrt unter anderem Polizeirecht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Wagner.
Bleiben wir mal bei diesem Fall in Sachsenhausen. Sie konnten sich die Bilder ja auch anschauen im Internet. Wo ist da aus Ihrer Sicht konkreter Punkt gewesen, an dem die Polizisten Grenzen überschritten haben?
Also ich möchte mich jetzt nicht ganz konkret sozusagen auf eine ganz spezifische Situation hier beziehen, weil dazu sind die Bilder zu schlecht. Dazu sozusagen müsste man wirklich das gesamte Geschehen sehen. Was es nicht, und es ist nicht nur Behördendeutsch, sozusagen nicht gibt, ist eine Befugnis der Polizei zur Gewaltanwendung. Ja, Polizei hat eine Befugnis zur Zwangsanwendung, also das heißt, bei bestimmten polizeilichen Maßnahmen hat sie das Recht, Zwang anzuwenden, aber nur, wenn sie anders nicht zu einem sozusagen gesetzlich legitimierten Ziel kommen kann.
Ja, vielleicht auf diesen Fall bezogen nochmal konkret. Können wir sagen, jemanden treten, der auch noch am Boden liegt, das geht gar nicht, auch nicht in einer Ausnahmesituation?
Also das kann ich mir schwerlich vorstellen, in welcher Situation das rechtmäßig sein sollte. Schon gar nicht in der Situation, wo die Person ja im Grunde überwältigt ist. Ich habe den Eindruck, hier wurde Wut oder Unmut der Polizei entsprechend mit Mitteln vermittelt, die einfach rechtlich nicht mehr akzeptabel sind.
In Düsseldorf hat sich ein Polizist sogar auf einen Jugendlichen gekniet. Wann ist das denn erlaubt? Ist es überhaupt erlaubt?
Ja, also das kann schon in bestimmten Situationen sozusagen für eine kurze Zeit zulässig sein. Wenn das gegen den Körper gerichtet ist, beim Kopf wird man das schwerlich bejahen können, weil mit dem Kopf kann ich, vor allem wenn ich liege, niemand anderen mehr verletzen. Auch hier geht es, glaube ich, ein Stück weit wieder sozusagen darum, dem anderen, um es etwas salopp zu sagen, mal zu zeigen, was eine Harke ist. Sie haben vorhin, glaube ich, auf die Idee sozusagen der Beleidigung auch kurz angesprochen. Mhm. Beleidigungen sind niemals irgendwo die Legitimation für eine Zwangsanwendung.
Bei all dem gilt immer der folgende Grundsatz: Die Polizei muss zum mildesten Mittel greifen in der jeweiligen Situation. Was heißt das denn genau?
Ja, das ist natürlich so eine schöne juristische Figur sozusagen. Ja. Das mildeste Mittel, das ist also eine der Ideen aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Polizei hat dabei kein Ermessen. Also der Polizist oder die Polizistin kann nicht sozusagen individuell entscheiden, wie viel Zwang er oder sie jetzt für notwendig hält, sondern es muss wirklich situationsangemessen geschehen. Und da habe ich den Eindruck, dass sowohl die Frankfurter Polizei als auch der Innenminister das Urteil teilen, dass das hier nicht mehr angemessen war in dem Sinne. Von dem Mann ging keine irgendwie evidente Gefahr mehr aus, mindestens in den Situationen, die man jetzt auf dem Video sehen konnte. Also hier war die polizeiliche Reaktion aller Voraussicht nach überzogen.
Da wird ja jetzt auch ermittelt in dem Fall. Ja. Wir reden aber jetzt immer über die Verhältnismäßigkeit. Jetzt mag der ein oder andere sagen, ja gut, für mich ist das noch im Rahmen, und die andere meint aber, nee, das geht viel zu weit. Wie genau lässt sich der Begriff denn fassen, der Verhältnismäßigkeit?
Also es ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Die Polizei hat, wie gesagt, kein Ermessen, und ein Gericht wird im Einzelfall, wenn es denn mal tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung käme, beurteilen, dann auf Grundlage der Zeugenaussagen oder hier auch der Videos, war das noch rechtmäßig, ja oder nein. Und hier gibt es, auch wenn das ein bisschen eine Fiktion ist, sozusagen nur eine richtige Antwort darauf. Also es kommt nicht auf die subjektive Entscheidung an. Wenn Sie mir noch einen Satz erlauben, wir haben natürlich in Deutschland grundsätzlich das Problem, dass Anzeigen gegen die Polizei erstens immer sofort mit einer Gegenanzeige wegen Widerstand gegen die Staatsanwaltschaft, gegen die Polizei konterkariert werden, sozusagen. Das ist ein übliches Ablaufschema. Immer wenn jemand gegen Polizei eine Anzeige fertigt oder ähnliches, kriegt er sofort eine Gegenanzeige. Vor allem aber fehlen uns jegliche Mechanismen einer unabhängigen Kontrolle. Hier haben wir nun offenkundig und vielleicht muss man sagen schon fast ausnahmsweise mal den Fall, dass der Innenminister nicht sich sofort schützend vor die Beamten stellt, sondern klare Worte findet. Aber ob es hier zu einer Verurteilung kommt, würde ich sagen, sind die Chancen, wenn wir die Empirie anschauen, kommt es zu 2 Verurteilungen bei 100 angezeigten möglichen, muss man sagen, polizeilichen Übergriffen.
Ein wenig sind wir da jetzt in der Theorie gewesen. Wenn ich mir den Polizeialltag mal vorstelle, heißt das ja, der Polizist oder die Polizistin muss immer diesen Katalog von Dingen im Kopf haben und durchgehen, der in dieser oder jener Situation angemessen wäre. Ist das nicht ganz schön viel verlangt im echten Leben, wenn jemand die Polizei bedroht? Da geht es ja um Sekunden. Da kann ich nicht erstmal nachschlagen.
Ja, aber das ist jetzt kein Katalog sozusagen, sondern das ist schon ein Stück weit etwas, was man ja auch in langen Jahren der Ausbildung und hinterher auch im Einsatz ein Stück weit trainiert, was man auch mit anderen Menschen reflektiert. Es gab jüngst einen Fall, ich weiß nicht, ob es der in Sachsenhausen war, ich glaube nicht, wo auch 2 Kolleginnen aus der Polizei einen dritten Kollegen angezeigt haben. Also da gibt es schon Erfahrungswerte, die man irgendwann verinnerlicht hat. Da muss man nicht lange rechtliche Betrachtungen anstellen, was noch geht und was nicht mehr geht.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, das ist eigentlich ziemlich klar, was da geht und was nicht.
Das ist sozusagen immer in so einem gewissen Korridor, aber ich glaube, und das lernt man auch im Einsatztraining, in der Einsatzlehre und. Also Polizei wird gerade in solchen Dingen ja auch sehr intensiv trainiert und sollte auch deeskalierend und zurückhaltend trainiert werden. Da habe ich den Eindruck, dass es in den letzten Jahren eher etwas mehr in Richtung Zwangsanwendung oder eben Gewaltanwendung geht, auch mit den, also so auf Grundlage dieser endlosen polizeigewerkschaftlichen Kampagnen, der Polizistenberuf werde immer gefährlicher, was sich empirisch eigentlich gar nicht nachweisen lässt, weil jede Anzeige wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt wird ja von der Polizei selbst gefertigt. Das ist ein selbstreferenzielles System, in dem man behauptet, es werde immer schlimmer auf deutschen Straßen.
Kurzes Gedankenspiel noch zum Schluss. Eine Polizei, die überhaupt keine Gewalt anwendet, ist das vorstellbar für Sie?
Nein, ich glaube, das geht nicht. Es gibt immer wieder Situationen, in denen Polizei Zwang anwenden darf und auch Zwang anwenden muss. Also wenn jemand rechtmäßig festgenommen wird, zum Beispiel, weil ein Platzverweis nachhaltig nicht befolgt, nochmal eine Beleidigung reicht dafür nicht aus, aber das Nichtbefolgen eines rechtmäßigen Platzverweises und der Betroffene möchte aus seiner Sicht verständlichen Gründen nicht in Gewahrsam genommen werden, dann ist Polizei natürlich befugt, ihn festzuhalten und entsprechend dann auch den Gewahrsam durchzusetzen. So. Anders lässt sich polizeiliche Arbeit nicht machen.
sagt Professor Clemens Arzt von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Haben Sie besten Dank. Staatsgewalt, die Polizei zwischen Opfer und Täter, der Tag in HR2 Kultur. Pilot, Tierärztin, Astronautin, Feuerwehrmann oder auch Polizist, das sind nach wie vor die klassischen Traumberufe von Kindern. Und in der Tat gibt es ja mehr als genug Gründe, diesen Beruf auszuüben. Das finden die Polizistin Ann-Kathrin Richter und ihr Kollege Henry Haag. Beide sind heute als Kommissare unterwegs im Streifendienst. Und über ihren Alltag schreiben sie in einem Blog im Internet www.polizeistories.de. Und sie haben das auch in einem Buch zusammengefasst. 101 Gründe, Polizist zu sein, eine Hommage an den schönen Beruf der Welt. Das klingt dann so.
Wenn ich groß bin, dann möchte ich mal Polizist werden, mit einem schnellen Polizeiauto. So oder zumindest so ähnlich muss ich mich damals als kleiner Stöpsel meiner Mutter gegenüber geäußert haben, als in der Stadt ein Polizeiwagen mit Tatütata an uns vorbeigerast ist. Wenn man ihr glauben kann, soll ich danach häufig den ganzen Tag nur noch Polizei gespielt und böse Leute gefangen haben. Wie sagt man so schön? Früh übt sich. Mit Erfolg. Ich bin Polizist. Auch wenn nicht immer alles so ganz einfach ist, wie ich es mir als Kind vorgestellt habe. Aber ich kann mit einem schnellen Auto, auch wenn VW und BMW kein Lamborghini sind, mit Blaulicht und Musik an allen vorbeifahren, Verbrecher fangen, habe Handschellen, eine Pistole, darf Strafzettel verteilen und die Straße mit Blinklicht absperren. Welches Kind wäre dann nicht glücklich? Und wenn man sich nicht zwischen Pilot und Polizist entscheiden kann, kein Problem. Bei der Fliegerstaffel der Polizei werden als Hubschrauberpilot sogar beide Träume gleichzeitig wahr.
Später hören wir noch mehr Gründe, warum es doch Spaß machen kann bei der Polizei. Die Schlagzeilen, die in den vergangenen Wochen und Monaten zu lesen waren, vermitteln aber einen ganz anderen Eindruck vom Alltag in diesem Beruf. Gewalt gegen die Polizei und Gewalt von der Polizei. Unter der dann wieder Menschen zu leiden haben, die aus welchen Gründen auch immer mit den Beamtinnen und Beamten in Konflikt geraten. Hier kommen noch ein paar Beispiele.
Düsseldorf Mitte August. Ein Amateurvideo im Netz zeigt, wie zwei Polizisten einen Jugendlichen auf den Boden drücken. Einer der beiden fixiert den Kopf des 15-Jährigen mit dem Knie auf dem Boden. Die Szene erinnert viele Nutzer in sozialen Netzwerken an die Festnahme des Afroamerikaners George Floyd. Er war verstorben, nachdem ein Polizist gut 8 Minuten lang auf seinem Nacken kniete. Das Video seines Todes ging viral und löste weltweit Proteste gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt aus, auch in Deutschland. Ein Grund, warum jetzt das Video aus Düsseldorf und weitere Videos ähnlicher Situationen aus anderen Städten auch hierzulande für Aufregung sorgen. Es sind Szenen, dokumentiert auf privaten Videos, viel geteilt in sozialen Medien, die eine Debatte neu befeuern. Gibt es ein Problem mit Polizeigewalt? Dabei ist auch das sogenannte Racial Profiling immer wieder Thema. Unterschiedliche Chroniken und Einzelerhebungen listen hunderte Fälle in ganz Deutschland auf, bei denen People of Color bei Polizeieinsätzen oder in Polizeigewahrsam durch Gewalteinsatz verletzt wurden oder ums Leben kamen. Offizielle Zahlen gibt es jedoch nicht, denn Fälle von rassistisch motivierter Polizeigewalt werden in Deutschland nicht erfasst. In Düsseldorf verteidigte der Anwalt des Polizisten das Verhalten seines Mandanten. Der Einsatz sei genau so abgelaufen, wie Polizisten das in der Ausbildung lernen. Es handele sich um einen vorbildlichen Ablauf. Denn der in Düsseldorf festgenommene Jugendliche soll die Polizisten beleidigt, körperlich angegriffen und sich gegen seine Festnahme gewehrt haben. Im Video ist das aber nicht zu sehen. Nicht gewehrt hat sich ganz klar der Altenpfleger John Homadi in Hamburg. Mitte April ist er mit dem Fahrrad unterwegs zu seinen Patienten, als er plötzlich von 3 weißen Männern in Zivil vom Fahrrad gerissen und zu Boden gedrückt wird. Homadi hat ghanaische Wurzeln, er ist schwarz. Anfang Mai macht er den Vorfall bei Instagram öffentlich und bekommt zehntausende Rückmeldungen. Andere Nutzer schildern ähnliche Erfahrungen mit der Polizei. Die Polizei äußert sich auch auf Instagram zu dem Vorfall. Homadi habe in kurzen Abständen mehrere Häuser betreten und zwischendurch telefoniert. Ein, so die Polizei, typisches Verhalten beim Handeln mit Drogen. Mit dem Einsatz habe man einen Fluchtversuch verhindern wollen. Die Kollegen hätten nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, aber falsch gelegen. Aktuell wird nun der Vorfall in Düsseldorf geprüft. In Hamburg hat sich die Polizei via Instagram bei Homadi entschuldigt und erklärt, dass sie den entstandenen Sachschaden am Handy und Fahrrad begleichen werde. Um seine Erfahrung zu verarbeiten, hat sich Homadi an die Hamburger Beratungsstelle Empower für Opfer rassistischer Gewalt gewandt. Der Taz sagte er, es tut gut, mit jemandem zu sprechen, der mir auch helfen kann.
Es ist eben nicht nur Frankfurt-Sachsenhausen gewesen. Lea Schebaum hat die Fälle der vergangenen Wochen und Monate zusammengefasst, in denen die Polizei besonders brutal gegen Menschen vorgegangen ist. Gerade über diesen Einsatz in Düsseldorf ist ja viel diskutiert worden. Bei dem wurde ein 15-Jähriger von einem Beamten mit dem Knie am Kopf zu Boden gedrückt. Da wurden von manchen sogar Vergleiche gezogen mit dem Tod von George Floyd in den USA, auch wenn hier in Düsseldorf natürlich niemand zu Tode kam. Aber dieses Bild von einem Polizisten, der einen Menschen dermaßen zu Boden drückt, ist offenbar längst zu einem Symbol geworden. Dirk Peglo ist Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter in Hessen und außerdem stellvertretender Bundesvorsitzender. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie diese Bilder zum Beispiel aus Frankfurt oder anderen Städten sehen, wo Ihre Kolleginnen und Kollegen dermaßen über die Stränge schlagen?
Naja, ob sie über die Stränge schlagen, das gilt es ja im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens dann zu prüfen seitens der Polizei, seitens der Staatsanwaltschaft.
Ja, die laufen ja schon.
Ja, richtig, das müssen wir sehen. Das, was ich da sehe, ist natürlich immer ein Ausdruck dessen, was natürlich auch den Polizeialltag ausmacht. Polizei heißt im Zweifel eben das Gewaltmonopol des Staates auch durchzusetzen. Heißt, dass wir natürlich auch in vielen Bereichen tätig sind, die eben, sage ich mal, nicht so schön sind, die unangenehm sind. Ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, das muss geprüft werden. Das, was wir sehen, wenn natürlich Tritte gegen den Kopf einer am Boden liegenden Person stattfinden, dann ist das was, was nicht zulässig ist, was auch nicht passieren darf, was ja auch Konsequenzen hatte für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen an diesem Einsatz. Jedenfalls für drei davon, indem sie eben das Verbot der weiteren Ausübung der Dienstgeschäfte ausgesprochen bekommen haben und eben jetzt abwarten müssen, wie die weiteren Ermittlungen laufen.
Jetzt müssen wir da auch jeden Fall für sich betrachten, sicherlich. Das hat ja auch immer eine Vorgeschichte. Aber auffällig ist doch, dass offenbar bei einigen in der Polizei dann alle Hemmungen fallen in gewissen Situationen. Wie erklären Sie sich das?
Naja, wir haben es hier mit Einsatzsituationen zu tun, in denen Aggression, in denen ja körperliche Gewalt eine Rolle spielt. Wir haben es hier in einer großen Anzahl mit Kolleginnen und Kollegen.
Sie meinen jetzt körperliche Gewalt gegen die Polizeibeamtinnen und Beamten?
In beide Richtungen, sowohl als auch. Wir haben es hier in einem großen Prozentsatz auch mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, die eben im Streifendienst sind, die noch sehr jung sind. Bei dem Einsatz in Frankfurt, der dort aufgezeichnet worden ist, war der ganz große Teil der beteiligten Kolleginnen und Kollegen erst seit wenigen Monaten in Frankfurt im Dienst. Das heißt, wir haben auf den Revieren in der Altersstruktur durchweg ganz junge Kolleginnen und Kollegen, die natürlich auch erstmal in diesen Beruf eben reinwachsen müssen, die erstmal auch sehen müssen, wie sie sich in solchen Situationen auch verhalten müssen.
Könnte ich jetzt ketzerisch sagen, dann hätte man die halt besser ausbilden müssen.
Das ist nämlich der nächste Punkt, den man an dieser Stelle ansprechen muss. Unsere Ausbildung ist halt eben darauf ausgerichtet, eben sehr viele Bereiche rechtlich, praktisch abzudecken. Wir müssen hier sehen, dass natürlich die Frage der Anwendung des unmittelbaren Zwanges sowohl in der rechtlichen Bewertung, in der Zulässigkeit gelehrt werden muss, aber auch in der praktischen Umsetzung. Und das ist manchmal nicht ganz einfach. Also wir haben es hier mit einer Konfrontationssituation zu tun, die eben so zu lösen ist, dass wir, wenn es sein muss, unmittelbaren Zwang anwenden, das aber nur im Rahmen der gebotenen Verhältnismäßigkeit tun. Und das ist eben oftmals, wenn Kameras draufgerichtet sind, sieht das sehr schlimm aus. Es kann aber auch in Einzelfällen eben gerechtfertigt sein, was ja dann eben durch Gerichte überprüft wird.
Sie haben das erwähnt. Da halten manche mit dem Handy drauf, die Bilder verbreiten sich ruckzuck über die sozialen Medien. Das Bild, das da von der Polizei rüberkommt, das kann doch nicht in ihrem Sinne sein, oder?
Wir leben in einer Zeit, in denen natürlich sehr schnell polizeiliche Reaktionen oder polizeiliche Einsätze in die Öffentlichkeit gespielt werden, weil eben jeder in der Lage ist, ein Handy draufzuhalten. Die Reaktionen darauf sind oftmals so, dass natürlich sehr viele Menschen beteiligt werden an der Beurteilung eines polizeilichen Einsatzes, ohne aber dessen Hintergrund zu kennen oder auch dessen Vorgeschichte zu kennen. Das, wenn Kameras auf polizeiliche Einsatzsituationen gerichtet werden, ist ja meistens aus der Ferne, ist meistens erst dann, wenn Polizei reagiert. Also wir haben hier in einer vielfachen Anzahl von Fällen haben wir natürlich auch erst das, was öffentlich gezeigt wird, ist die Reaktion auf ein Verhalten, was der Polizei gegenüber zutage getreten ist. Und das muss man eben auch in dem Kontext der Bewertung dieser Einsatzgeschehen immer wieder, Wert drauf legen, dass wir diesen Einzelfall untersuchen müssen, dass wir die Aktenlage kennen müssen, dass wir die Aussagen, jetzt wird ja aktuell auch eben auch über die sozialen Netzwerke werden Zeuginnen und Zeugen gesucht zu diesem Vorfall in Sachsenhausen. Also das zeigt ja, dass wir ein großes Aufklärungsinteresse, wir haben sogar eine Verpflichtung aufzuklären haben.
Ja, Sie sind jetzt auch mehr im Blick der Öffentlichkeit, denn früher ist das ja vielleicht auch vorgekommen. Es hat halt nur keiner gesehen, weil es das Internet noch nicht gab.
Polizeiliche Arbeit muss erklärt werden. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir unsere Arbeit erklären, dass wir auch, die Extrembereiche unserer Arbeit, wo es auch noch ein paar andere gibt, neben der Anwendung des unmittelbaren Zwanges, dass wir erklären, was wir machen. Und das ist eben immer mehr erforderlich, weil unsere Arbeit natürlich auch immer mehr in der Öffentlichkeit steht, weil auch, glaube ich, das Akzeptanzverhalten gegenüber Gewalt ist in unserer Gesellschaft, Gott sei Dank, ist sehr niedrig. Und insofern ist es natürlich so, dass das auch zu einer Debatte führt in jedem Einzelfall, die berechtigt ist, die aber doch auf der Faktenlage basieren sollte.
Um es mal so auf einen Nenner zu bringen, was wir da erlebt haben, haben wir aus Ihrer Sicht ein Gewaltproblem bei der Polizei?
Wir haben kein Gewaltproblem bei der Polizei. Man muss immer wieder sagen, die Polizei ist die Institution, die das Gewaltmonopol auszuüben hat. Das gehört zu unserem Berufsalltag, will ich nicht sagen, aber zumindest zu Teilen unseres Berufsalltages.
Allerdings in einem Rahmen, der ja auch juristisch vorgegeben ist. Das hatten wir auch vorhin schon gehört. Da gibt es ja ganz deutliche Grenzen. Also da muss man auch nicht über Verhältnismäßigkeit diskutieren, sondern die ist festgeschrieben.
Richtig. Wobei das natürlich, was heißt die Grenzen? Es gibt gewisse Einsatztaktik, Einsatztechniken, die nicht erlaubt sind, das Knien zum Beispiel auf den Hals einer Person. Es ist auch klar, dass jemand, der am Boden liegt und gesichert ist, dass man ihn nicht mit Tritten traktiert. Das ist auch klar, weil das eben nicht mehr im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, sondern im Bereich der Körperverletzung im Amt sich abspielt dann, dieses Handeln. Insofern sind die Grenzen, die sind natürlich, kann man nicht festlegen, wo die Grenzen sind. Ich meine, im Extremfall kann es sein, dass Polizeibeamte eben von der Schusswaffe Gebrauch machen und das Leben eines Menschen beenden durch den Einsatz der Schusswaffe. Und auch das wird ja geprüft und auch das wird dann eben festgestellt, dass es rechtmäßig war oder eben nicht rechtmäßig war.
Jetzt könnte man das Ganze ja mal wissenschaftlich angehen. Bundesinnenminister Horst Seehofer will das auch. Allerdings will der nur eine Studie haben, die Gewalt gegen die Polizei in den Blick nimmt und nicht etwa die Gewalt, die von der Polizei ausgeht oder auch über das sogenannte Racial Profiling, also wenn Leute kontrolliert werden wegen ihrer Hautfarbe oder anderen äußeren Merkmalen, aber ohne konkreten Anlass, das will er nicht. Wäre das nicht auch in Ihrem Sinne, wenn man das alles mal untersuchen würde, also beide Aspekte in den Blick nimmt?
Na sicher ist das in unserem Sinne. Der BDK hat das ja auch schon an den verschiedensten Stellen öffentlich gefordert. Das ist eine Beschlusslage unseres Bundesvorstandes, dass wir eine solche Studie eben bundesweit haben möchten.
Aber Horst Seehofer hört offenbar nicht auf Sie.
Das kann so sein, aber ich denke mal, dass wir da noch weiter diskutieren werden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass einzelne Landesinnenminister die Sache noch anders sehen, anders einschätzen werden. Ich glaube, wir sind da in einer Phase, an der es dringend geboten ist, dass wir beide Fragestellungen eben wissenschaftlich untersuchen, um dann eben am Ende des Tages ein Bild zu haben und mit dem, was bei dieser Studie dann rauskommt, eben auch umgehen müssen und entsprechend möglicherweise auch das polizeiliche Einsatzgeschehen oder die polizeiliche Ausbildung ändern. Das muss man eben dann abwarten. Ich würde davor warnen, jetzt, solche Studien deswegen nicht zu machen, weil man glaubt zu wissen, was sie denn, wenn sie denn gemacht werden würden, ergeben. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
Dirk Peglow, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter in Hessen. Das Gespräch haben wir vor dieser Folge aufgezeichnet. Dass der Beruf bei der Polizei nicht nur konfliktbeladen ist, sondern auch skurril sein kann und mitunter Freude bereitet, das beweist das Buch 101 Gründe, Polizist zu sein, eine Hommage an den schönsten Beruf der Welt.
In dieser Nacht waren wir zu dritt unterwegs. Mein Kollege und ich hatten einen Auszubildenden mit an Bord.
14:31 für euch geht es zu einer Ruhestörung auf einem Reiterhof. Dort wird wohl ausgelassen gefeiert.
Schon aus weiter Ferne war die Partymusik vom Reiterhof zu hören. Im Streifenwagen bat der Praktikant darum, den Einsatz zu übernehmen. Das Polizeiauto hatten wir an der Zufahrt abgestellt und gingen zu Fuß zur Partyscheune. Und da standen wir, drei Polizisten vor knapp 40 ausgelassen feiernden Frauen. Noch bevor wir reagieren konnten, wurde unser Praktikant in die Menge gezogen und von allen Seiten umringt. Neben lautem Geschrei und freudigem Gequietsche wurde der Stripper in Polizeiuniform mit den Worten »Guckt mal da« empfangen. Mit Mühe und Not konnten wir uns zu unserem Praktikanten durchkämpfen. Sein Hemd war schon komplett aufgeknöpft und eine Frau hatte sich mit ihren Plüschhandfesseln schon an ihn gekettet. Ich wurde noch nie von so vielen Frauen angefasst.
Es gibt also auch ganz andere Formen des Körpereinsatzes im Polizeialltag. Staatsgewalt, die Polizei zwischen Opfer und Täter. So haben wir die Folge heute genannt. Nicht nur die Gewalt in den Videos, diese Gewaltvideos, kratzen am Bild der Polizei in der Öffentlichkeit. Es ist auch der Verdacht, dass es in diesem riesigen Apparat ein rechtsextremes Netzwerk gibt, dass aus der Mitte der Polizei gezielt sensible Informationen weitergegeben werden, um damit Leute einzuschüchtern und zu bedrohen, die einem nicht in den Kram passen. Die Anwältin Seda Bascha-Yildiz aus Frankfurt hat das zu spüren bekommen. Sie hat unter anderem Mandanten vertreten im großen Prozess um die Morde des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes, des NSU. Das war diese Neonazi-Gruppe, die jahrelang durch Deutschland gezogen war, um gezielt Menschen umzubringen, die sie für Ausländer gehalten haben. Vor 2 Jahren etwa hat Seda Bascha-Yildiz dann auf einmal Drohbriefe bekommen, unterschrieben mit NSU 2.0. Unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler hat mit ihr über diese Bedrohung gesprochen und über die Spuren Richtung Polizei.
Seda Bascha-Yildiz ist vieles gewohnt. Als Strafverteidigerin und Anwältin der Nebenklage im NSU-Prozess hat sie immer wieder anonyme Schreiben mit Beleidigungen und auch Morddrohungen erhalten, erzählt sie. Und nie Anzeige erstattet, weil sie die Schreiben nicht ernst genommen habe. Aber das Fax im August 2018 war anders, denn es enthielt persönliche Daten.
Es stand der Name meiner Tochter, die nicht öffentlich bekannt war. Die war zu diesem Zeitpunkt 1,5 Jahre alt. Und meine private Anschrift, die nicht öffentlich bekannt war. Ich gehe sehr sorgsam mit meinen Daten um. Es hat mich hellhörig gemacht. Es war einfach eine Grenze überschritten.
Bascha-Yildiz' Fall ist mittlerweile bundesweit bekannt, wurde oft erzählt. Denn im Nachhinein kam heraus, dass ihre Daten kurze Zeit vorher von einem Rechner auf einem Frankfurter Polizeirevier abgerufen worden waren. Und nicht nur das, auch die Namen ihrer Angehörigen. Das machte die Bedrohung plötzlich real.
Jetzt muss ich davon ausgehen, dass Daten von mir im Umlauf sind. Also das ist schon eine andere Dimension. Sie sind nicht mehr so unbekümmert, wenn es klingelt an der Tür und sie machen die Tür auf. Ja, sie müssen sich jedes Mal Gedanken machen, was könnte mich da erwarten oder auch andere.
Und auch 2 Jahre nach dem ersten Fax geht es ihr noch immer so. Denn die Morddrohungen gehen weiter. Und noch immer ist unklar, wer hinter den Drohschreiben steckt. Genau wie unklar ist, wer auf dem Polizeirevier Bascha-Yildiz Daten abgefragt hat. Denn im Zuge der Ermittlungen konnte nur festgestellt werden, welche Polizistin zum Zeitpunkt der Abfrage eingeloggt war, aber nicht, wer die Daten tatsächlich abgefragt hat. Den Abfragecomputer nutzten offenbar mehrere Polizisten, ohne sich jedes Mal aus- und wieder einzuloggen. Genau wie bei der Abfrage im Fall der Kabarettistin Idil Beider im März 2019 auf einem Wiesbadener Polizeirevier und im Fall der Linksfraktionschefin Janine Wissler im Februar, auch auf einem Wiesbadener Polizeirevier. Noch bis vor kurzem vertraute die Polizei darauf, dass sich die Beamten vorschriftsgemäß nach jeder Abfrage aus- und wieder einloggten. Bascha-Yildiz kann da nur den Kopf schütteln.
Es kann nicht sein, dass Daten von Privatpersonen ohne dienstlichen Grund in Polizeidienststellen abgefragt werden. Und dann, auch wenn die Drohungen nicht von Beamten ausgehen, dass das einfach weitergegeben wird. Also dass man das härter verfolgen muss. Und es wunderte mich schon, dass diese Regularien im Prinzip erst nach 2 Jahren, nach der ersten Abfrage, jetzt verschärft werden sollen. Warum war das vor 2 Jahren oder seit 2 Jahren kein Thema?
Trotzdem fühlt sich Seda Bascha-Yildiz von der Polizei beschützt. Das LKA würde sie und ihre Familie gut betreuen, sagt sie. Sie ist überzeugt, dass alles getan werde, um die Drohbriefschreiber zu ermitteln. Und sie ist davon überzeugt, dass sich die allermeisten hessischen Polizistinnen und Polizisten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet fühlen. Gegen die wenigen, die das nicht tun, wie die Polizisten der rechten Frankfurter Chatgruppe, müsse aber härter vorgegangen werden, fordert sie.
Es mag ja sein, dass ein Strafverfahren wegen der Unschuldsvermutung eingestellt wird. Aber es kann nicht sein, dass Personen, die rechtsradikale Inhalte in Chats ausgetauscht haben, die offensichtlich eine rassistische und antisemitische Einstellung haben, dass die in den Polizeidienst zurückkehren. Und das wird wahrscheinlich der Fall sein. Entweder muss man die dienstrechtlichen Vorschriften ändern, das muss man tun, wenn man das nicht kann, aber man muss tatsächlich härter vorgehen dagegen. Und es reicht nicht, solche Leute zu suspendieren. Wenn man Vertrauen in die Polizei wieder gewinnen will, dann muss man das härter ahnden.
sagt die Frankfurter Anwältin Seyda Bascha Yildiz im Bericht von Andrea Löffler. Wieder so ein Fall, der genau das erschüttern kann, wovon die Polizei vor allem lebt, vom Vertrauen, das wir in sie haben. Georg Leppert ist Journalist bei der Frankfurter Rundschau, stellvertretender Redaktionsleiter der Frankfurt-Redaktion und der Redaktion Rhein-Main. Er hat zuletzt auch über die Polizeigewalt in Frankfurt berichtet. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Nach dem, was Sie recherchiert haben, haben wir es in der Polizei hier in Hessen wirklich mit einem rechtsextremen Netzwerk zu tun?
Ja, also die Frage nach dem Netzwerk ist halt eine Frage, inwiefern man es da auf das Wort ankommen lassen will. Man hat es mit Sicherheit mit mehreren rechtsradikalen Polizeibeamten zu tun. Man kann auch davon ausgehen, dass die untereinander in Kontakt stehen. Darauf deutet ja die Entwicklung ganz klar hin. Der Begriff Netzwerk erscheint mir da etwas zu weitgehend. Ich warne nur vor einer Sache. Man sollte nicht auf die Idee kommen, das Ganze als eine Reihe von Einzelfällen abzutun, denn dann verliert man aus dem Blick, dass wir natürlich hier über Strukturen reden, die diese Situation erst möglich gemacht haben, und die muss man ja dringend in den Blick nehmen.
Einzelfälle deshalb nicht, weil es das verharmlosen würde in Ihren Augen?
Würde das massiv verharmlosen, und wie gesagt, mit einem Einzelfall kann man alles abtun. Ja, man kann sagen, es läuft alles wunderbar und unter so und so vielen Polizisten muss es ja auch schwarze Schafe geben, das sind die Einzelfälle, deshalb müssen wir uns nicht um die Strukturen kümmern. Zum Glück kümmert man sich zum Teil ja jetzt mittlerweile auch um die Strukturen, und das muss auch weiter geschehen, denn die müssen in den Blick genommen werden, da läuft ja einiges schief offenbar.
Weil Sie von Strukturen reden, in dem Zusammenhang tauchen ja auch immer wieder ein Polizeirevier in Frankfurt auf und mehrere in Wiesbaden. Was hat sich denn dort abgespielt? Ich meine, das klingt immer so nach dem Motto, ja, da ist halt ein Rechner und da werden Daten abgefragt. Das klingt so simpel.
Ja, ein Stück weit war es das auch. Und das ist ja das Interessante. So ist es 2018 gelaufen, als die Anwältin Seyda Bascha Yildiz bedroht wurde. Da kam die Information aus dem ersten Polizeirevier auf der Zeil in Frankfurt. Und jetzt möchte man ja meinen, danach wurden die Strukturen so verändert, dass das nicht mehr möglich war. In der Tat hat sich das eine oder andere verändert. Es ist eigentlich nicht mehr so einfach möglich, dass man mit fremden Accounts Abfragen tätigt. Es gibt da Vorrichtungen. Nur es führte nicht zum gewünschten Ergebnis, denn es gab ja jetzt vor einigen Wochen erneut Bedrohungen.
Die Ermittler gehen inzwischen von fast 100 dieser Drohschreiben aus. Da wurde nicht nur Seyda Bascha Yildiz angeschrieben, sondern auch Politikerinnen und Politiker der Linken oder der Grünen, sogar Ministerpräsident Volker Bouffier. Ist denn da ein klares Muster erkennbar?
Ja, also das Muster, was erstmal erkennbar ist, ist, dass man Leuten massiv Angst machen will. Und dass man mit diesen Drohschreiben einfach auch deutlich machen will, wie weit man informiert ist, wie sehr man Bescheid weiß. Und das sind natürlich alles Leute, also bis hin zum Ministerpräsidenten, die für diesen Staat und seine Strukturen stehen und der einfach in dem Fall zum Feindbild wird.
Jetzt wird immer gesagt, jawohl, wir arbeiten das alles auf. Das wird ja auch vom hessischen Innenminister immer wieder beteuert, dass man das nachverfolgt. Sie haben ja Einblick auch in diese Strukturen. Wie gut ermittelt eigentlich die Polizei gegen die Polizei?
Also in dem Fall nicht gut, ansonsten hätte es ja zu Ergebnissen geführt. Die Situation ist die, dass auch knapp 2 Jahre nach den ersten Drohungen es diese Drohschreiben weiterhin gibt, mit Unterstützung der Polizei, dass sich letztlich in den Ermittlungen sehr wenig getan hat, dass auch große Fragezeichen bestehen, ob diese Ermittlungen jemals zu einem Ergebnis führen. In dem Fall allerdings ist für mich schon ganz klar, dass sowohl das Innenministerium als auch die Frankfurter Polizeiführung ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, den Fall aufzuklären. Das heißt, fehlende Motivation, fehlendes Engagement kann man da wirklich nicht vorwerfen.
Woran liegt es dann?
Ja, es ist offenbar nicht so einfach. Also ich bin in die Ermittlungen nicht einbezogen, aber es ist...
Ja, spielt da vielleicht auch eine Rolle, dass jetzt, wenn wir das mal ausweiten und auch über diese Fälle von Polizeigewalt reden, da wird dann ja auch erstmal polizeiintern ermittelt.
Ja.
Spielt es da auch eine Rolle, dass im Zweifel der Kollege oder die Kollegin gegen den anderen Kollegen ermittelt, den sie möglicherweise, die er möglicherweise am nächsten Tag oder später wieder im Dienst trifft?
Ja. Ja, das spielt in ganz vielen Fällen die Rolle, aber nicht in diesem, meine ich. In diesem glaube ich, dass es ein großes Interesse von den allermeisten Polizeibeamten und der Polizeiführung gibt, diese Sachen aufzuklären, weil die wirklich geeignet sind, den ganzen Berufsstand massiv zu schaden. Das glaube ich in der Tat, dass es da keine Rolle spielt. Das grundsätzliche Problem, was Sie ansprechen, das besteht natürlich. Das ist für mich ein großes Problem, dass bei solchen Sachen Polizisten gegen Polizisten ermitteln und es eben keine unabhängige Stelle gibt. Das ist meines Erachtens nicht zu akzeptieren und es ist auch in den Zahlen sehr deutlich, dass das ein Problem ist. Wenn ich das erwähnen darf, nach der Studie, die jetzt vorliegt, 2% der Ermittlungsverfahren gegen Polizisten landen dann auch tatsächlich vor Gericht. Das ist eine absurd niedrige Quote, die es sonst nirgendwo gibt.
Und Sie glauben, dass so eine externe Stelle da helfen könnte? Da habe ich Sie richtig verstanden.
Ja, die löst natürlich auch nicht jedes Problem, denn immer noch ist man darauf angewiesen, dass Polizisten auch bereit sind, gegen ihre Kollegen auszusagen oder ihre Kollegen zu melden. Das ist nicht immer einfach, glaube ich, wenn man da nachts unterwegs ist und aufeinander angewiesen ist oder bei Demonstrationen zusammen irgendwo in der ersten Reihe steht, dass man nach bisweilen doch sehr angespannten Situationen den Kollegen meldet, mit dem man seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Das ist eine schwierige Situation, die wird auch nicht unbedingt durch eine externe Stelle gelöst. Aber der Ablauf der Ermittlungen und die Art und Weise, wie ich diese Ermittlungen führe, die ist natürlich sehr viel einfacher, wenn das keine Polizisten sind, ja.
Der Journalist Georg Leppert von der Frankfurter Rundschau. Auch dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet. Wenn wir das so hören, könnten wir den Eindruck bekommen, dass es so gar keine guten Gründe mehr gibt, einen Job bei der Polizei anzufangen. Verkehrt, sagen Ann-Kathrin Richter und Henry Haag, sie sind bei der Polizei und haben in einem Buch 101 Gründe zusammengefasst, Polizist zu sein. Jeder Grund ist dann die Überschrift für ein Kapitel geworden.
Weil man anderen ein Knöllchen schreiben kann, weil täglich Märchenstunde ist, weil ein Schusswaffengebrauch im Notfall dazugehört, weil Polizisten die besseren Verbrecher sind, weil Polizisten auch bei völliger Ahnungslosigkeit sicher auftreten müssen, weil ein Kinderlächeln die größte Belohnung ist, weil man andere beim in der Nase bohren beobachten kann, weil Polizisten eine Waffe als Lebensversicherung tragen, weil Polizisten Verbrecher fangen, weil das Beamtentum ein Segen ist, weil Polizisten die besseren Autofahrer sind, weil Verfolgungsfahrten der pure Adrenalinkick sind, weil jeder eine Leiche im Keller hat, weil Polizisten eine Bauchwegweste tragen, weil auch ein Stau die Polizei nicht aufhalten kann.
Eine Hommage an den schönsten Beruf der Welt, so haben Ann-Kathrin Richter und Henry Haag ihr Buch genannt. Und Sie haben es gemerkt, wir haben hier eine Auswahl getroffen und nicht alle 101 Gründe zitiert. Das wirkt nach all dem, was wir schon besprochen haben, wie das rosarot angehauchte Idealbild des Polizeialltags. Genauso real ist es aber, dass die Leute bei der Polizei jeden Tag in Situationen geraten können, in denen ihr Leben bedroht wird oder in denen sie selbst jemanden verletzen, warum auch immer. Diese Hemmschwelle, auf die Polizei loszugehen, ist bei einigen Vorkommnissen der letzten Zeit deutlich gesunken. Da haben es die Leute, die dann auf die Polizei losgegangen sind, irgendwie geschafft, den Respekt für das Gegenüber vollkommen abzuschalten. Auch dafür haben wir ein paar Beispiele.
Alles begann mit einer ganz normalen Kontrolle. So erklärte es der Stuttgarter Polizeivizesprecher Thomas Berger auf der Pressekonferenz am Tag nach der sogenannten Krawallnacht von Stuttgart. In dieser Nacht, Ende Juni, war ein 17-Jähriger wegen des Verdachts auf Rauschgiftbesitzes kontrolliert worden und die Situation in der Innenstadt eskaliert. Hunderte Partygänger attackieren die Beamten, mit Stangen und Pfosten schlagen sie auf deren Einsatzfahrzeuge ein, werfen Steine. Es kommt zu Plünderungen und besonders eine Szene bleibt in Erinnerung. Sie zeigt einen knienden Polizisten, der einen Mann am Boden fixiert. Ein Unbekannter springt dem Beamten mit gestrecktem Bein in die Seite. Die Polizei bringt die Situation nur mit massiver Verstärkung unter Kontrolle. Am Ende stehen 24 Festnahmen und 19 verletzte BeamtInnen. Diese Szenen hemmungsloser Gewalt gegen Polizeibeamte wirkt nach. Inmitten der laufenden Black Lives Matter-Proteste, in denen es um rassistisch motivierte Polizeigewalt geht, wird nun auf der anderen Seite über das Aufkommen eines Anti-Polizeiklimas diskutiert. Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, erklärt in einem Interview, dass Menschen sich durch die laufende Polizeidebatte legitimiert fühlten, gegen Einsatzkräfte vorzugehen. und macht hierbei auch auf die steigende Zahl von Angriffen auf Beamtinnen in Zeiten von Corona aufmerksam. Wie steht es um das Image der Polizei und welche Folgen hat das? Nur wenige Wochen nach Stuttgart kommt es im Juli am Frankfurter Opernplatz zu einer weiteren Gewalteskalation. Wieder an einem Ort, der sich zu einer Art Open-Air-Partyzone entwickelt hatte, weil wegen Corona Clubs weiterhin geschlossen haben. Die PolizistInnen werden aus der Menge von alkoholisierten Feiernden heraus angegriffen. Flaschen fliegen durch die Luft. 5 PolizistInnen werden verletzt. Eingesammelt werden fast 3 Tonnen zerbrochenes Glas. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden bislang 12 Beschuldigte identifiziert. Ihnen wird vorgeworfen, entweder mindestens eine Flasche oder einen anderen gefährlichen Gegenstand auf die Einsatzkräfte geworfen zu haben. Weiterhin unbekannt sind 21 weitere mutmaßliche Täter, die auf den Videos aus dieser Nacht zu sehen sind. Auf Tätersuche ist die Polizei auch, was einen Vorfall in Dietzenbach im Mai diesen Jahres angeht. Kurz nach Mitternacht hatten die Anwohner des Spessartviertels brennende Mülltonnen und einen Bagger in Flammen gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintreffen, werden sie von einer Gruppe von etwa 50 Männern attackiert. Steine und Flaschen fliegen, mehrere Einsatzwagen werden beschädigt. Etwa 2 Stunden dauert die Auseinandersetzung. Verletzte gibt es keine. 3 Menschen werden festgenommen und die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 150.000 Euro. Laut dem Landesvorsitzenden der Hessischen Gewerkschaft der Polizei, Andreas Grün, sind Hinterhalte gegen Einsatzkräfte kein Einzelfall. Die Gruppengröße von 50 sei allerdings nicht alltäglich. Warum die Gruppe die Polizei angriff, ist weiterhin unklar. Spekuliert wird über eine mögliche Wut. Aber warum wird auf die Polizei mit Gewalt reagiert? Weil auch sie Gewalt ausübt? Ein Henne-Ei-Problem? Wie kompliziert die Sachlage ist, zeigt ein aktueller Vorfall in Hamburg. Ein Video zeigt erst 4, dann 8 Polizisten, die einen 15-jährigen Jugendlichen umzingeln, der vor einer Wand steht. Als die Polizisten nach ihm greifen, stößt er sie weg. Sie bringen ihn zu Boden. Grund für den Polizeieinsatz? Der Junge fuhr zuvor zum wiederholten Mal mit einem E-Roller auf dem Bürgersteig und wollte sich nicht ausweisen. Die Hamburger Polizei erklärt, dass es für die Beamten nicht einfach gewesen sei, mit ihm umzugehen. Der 15-Jährige sei 1,85 Meter groß und boxe in einem Verein.
Eine Zusammenfassung von Hadija Haruna. Diesen Alltag bei der Polizei kennt auch Professor Raphael Beer vom Institut für Kriminologische Sozialforschung an der Universität in Hamburg. Denn er war von 1975 bis 1990 selbst im Polizeidienst, zum Schluss auch als Kommissar. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Wagner.
Jetzt haben wir von verschiedenen Beispielen gehört, in denen es massive Gewalt der Polizei gegeben hat, aber auch umgekehrt, wo die Einsatzkräfte sogar in einen Hinterhalt gelockt worden sind, wie in Dietzenbach, wobei sich das manchmal auch gar nicht so genau trennen lässt. Aber bedingt das eine das andere? Also führt die Gewalt gegenüber der Polizei auch zu mehr Gewalt auf Seiten der Polizei selbst?
Davon müssen wir ausgehen. Wenn wir zum Beispiel anerkennen, dass Gewalt sozialen Regeln folgt, wie andere Dinge auch. Es ist zwar unbequem zu begreifen, aber tatsächlich sind Gewaltereignisse Interaktionsereignisse. Und sie kommen Gewalt kommt nicht vom freien Fall, ist kein Naturereignis. Insofern gibt es hier eine Wechselseitigkeit. Das ist nicht unbedingt immer kausal bedingt, also es hängt nicht eines vom anderen ab, aber es kommt manchmal zeitgleich. Und ich würde vor einem zum Beispiel sehr warnen, dass man jetzt so konstruiert, wie es die Gewerkschaften tun, dass die Gewalt kontinuierlich immer mehr zunimmt. Mhm. Das stimmt einfach zahlenmäßig nicht. Und auch so Dinge wie in Dietzenbach oder in Stuttgart oder in Frankfurt, das sind sozusagen Ausschläge, wo zivilisatorische Regeln außer Kraft gesetzt werden. Und das gehört tatsächlich zum Erfahrungshintergrund von Polizei. Das kennen wir seit den Schwabinger Krawallen 1962, dass da Dinge passieren, die im Alltag eben nicht passieren. Das Merkwürdige an der momentanen Diskussion ist, dass ich die beiden Pole oder die Vertreter beider Pole, also Gewalt gegen die Polizei nimmt zu, Polizeigewalt nimmt zu, so vergraben in ihre Argumente. Und jeder glaubt, richtig zu verstehen, um was es geht. Also was zum Beispiel Rassismus ist, was Strukturen sind. Das sind alles Begriffe, die lange Zeit erklärt werden müssen. Und hier sehe ich, dass man sich ganz, ganz fern ist in der Übereinstimmung, über was sprechen wir überhaupt.
Und da sind wir auch wieder bei dem Henne-und-Ei-Problem. Genau. Denn wir könnten ja auch sagen, wir hatten eigentlich angefangen mit dieser Gewaltspirale, wenn ich Sie richtig verstanden habe, können wir gar nicht sagen.
Nein, können wir nicht sagen. sagen, weil sich das manchmal vom Kleinen ins Große entwickelt und auch örtlich unterschiedlich entwickelt. Ich glaube nicht, dass die Frankfurter Feiernden an der Alten Oper sich mit den Stuttgartern irgendwie abgesprochen haben oder dass die Stuttgarter Feiernden etwas gelesen haben von der Debatte in den USA. Da stellen wir Kausalbeziehungen her, weil sie gut in die Argumentation passen oder ins Bild passen, wo gar keine Kausalbeziehungen sind.
Was die Polizei von anderen Behörden in unserem Land unterscheidet, ist aber die Tatsache, dass sie das Gewaltmonopol ausüben darf. Sie beschreiben das ja auch in ihrem Buch als Cop Culture, also Polizeikultur, mal frei übersetzt. Was ist denn damit gemeint?
Culture ist die Kultur des Alltags sozusagen. Es ist tatsächlich die Kultur, die im Streifenwagen erzählt wird, die auf dem Revier erzählt wird, wo die jungen Kollegen von den Älteren erfahren, wie mache ich Polizeiarbeit richtig.
Das ist nicht das, was im Lehrbuch steht.
Genau, das wäre Polizeikultur in Reinformat. Das ist das, was im Lehrbuch steht. Das lernt man auf der Akademie oder an der Hochschule. Und innerhalb der Einsatzteams, der Einsatzatmosphäre, auch der Nachtdienste und so weiter, erzählt man sich Geschichten über gelungene Polizeieinsätze, über richtigen Umgang zum Beispiel, über die Anerkennung der Polizei, über Respekt und so weiter. Und dort wird eine andere Lehre vermittelt, das ist der sogenannte Second Code, von dem wir sprechen, der mit dem First Code des Rechts und des Bücherwissens oft in Übereinstimmung ist, aber im Extremfall dann eben nicht. Und wenn es zum Beispiel um Gerechtigkeit geht, wenn es zum Beispiel darum geht, was gehört dem denn jetzt, der da am Boden liegt, da können tatsächlich Cop Culture und Polizeikultur sehr, sehr unterschiedliche Antworten drauf geben.
Das klingt nach einem innerpolizeilichen Konflikt, den dann jeder und jede mit sich selber austragen muss.
Mit sich selbst nicht, sondern in Gruppen. Deswegen bin ich auch sehr dagegen, wie andere Kollegen, der Kollege Clemens Arzt ja auch und Herr Leppert auch, dass man diese Dinge individualisiert. Es geht nicht darum, einzelne schwarze Schafe oder wenige Einzeltäter zu zählen. Da können wir zählen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Nein, es wird ja in Gruppen kommuniziert. Polizei ist ein Kommunikationsberuf. Man ist immer unter anderen. Ganz selten ist man alleiniger Sachbearbeiter. Man erzählt immer Dinge. In den Generationen wird es weitergegeben. Deswegen stimmt es einfach nicht, wenn man sagt, da ist ein Einzeltäter, der quasi für sich alleine irgendwas tut, während die anderen alle weiße Schafe sind. Jeder kann in Situationen geraten, in denen er oder sie von der Diskretion der anderen abhängig ist, wo er auch Dinge tut, für die er nachher vielleicht im Idealfall ein schlechtes Gewissen hat.
Wie kommen wir da raus? Denn das klingt jetzt nicht unbedingt so, als ob das positive Wirkungen hat. Das sehen wir ja auch an den Beispielen, die wir genannt haben in dieser Folge. Der Vertreter der Polizeigewerkschaft hat vorhin gesagt, bessere Ausbildung. Also gerade auch bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, das klingt so simpel. Ist es so simpel?
Nein, natürlich nicht. Und da muss man sehr, sehr dicke Bretter bohren. Man muss zum Beispiel die Ausbildungsphilosophie schlichtweg verändern, indem man mehr vom kognitiven Bereich in den Übungsbereich kommt. Man muss diese Szenarien selbst erlebt haben. Man muss viel mehr üben. Ich würde auch sehr dafür plädieren, dass die Trainer und Ausbilder und Psychologen, Kommunikationsexperten mit in die Nachtdienste gehen. Also die Ausbildung kann durchaus in Sachsenhausen erfolgen, auf dem Polizeirevier am Samstagabend. Nicht am Abend, sondern am Sonntagmorgen vielleicht. Das sind alles Dinge, das sind sehr dicke Bretter. Man müsste auch über die Veränderung des Dienstrechts nachdenken. Tatsächlich ist es ja ganz schwer, Polizeibeamte aus ihrem Polizeibeamtenstatus wieder zu entfernen, wenn sie einmal Lebzeitbeamter sind. Auch das wäre ein dickes Brett. Da ist sehr viel Geduld und Nachhaltigkeit und ein verändertes Bewusstsein notwendig.
Wenn wir etwas Positives ziehen wollten aus diesen Videos, die da veröffentlicht worden sind, auch aus den Gewaltexzessen, die es gegeben hat, bei allem Leid, was da auch eine Rolle spielt, ist es vielleicht der Aspekt, dass wir jetzt aktiv darüber diskutieren, dass genau diese Frage gestellt wird, wie können wir das in Zukunft irgendwie hinkriegen, dass es so nicht mehr eskaliert?
Ganz richtig. Und da spielen zwei Dinge eine Rolle, die mir aufgefallen sind. Erstens die Anzahl der Smartphones, also das Herstellen von Öffentlichkeit, ist sozusagen der Gegenentwurf zu den Bodycams der Polizei, die ja oftmals im Extremfall dann nicht funktionieren, wenn es um Polizeigewalt geht. Mhm. Und das ist zweitens auch, sind das die zwei Kollegen, die ich gesehen habe auf dem Video, die den Kollegen zurückgepfiffen haben, die ihnen Einhalt geboten haben. Auch das ist für mich ein Hoffnungszeichen, dass eben nicht immer alle unter einer Decke stehen und dass dieser Code of Silence, der tatsächlich immer noch oft vorherrscht, dass der auch bröckelt und dass das möglicherweise auf eine Veränderung des Habitus, also der Polizistenkultur hindeutet. Das wäre ein Hoffnungsschimmer.
Die Einschätzung von Professor Raphael Beer vom Institut für Kriminologische Sozialforschung in Hamburg. Besten Dank. Staatsgewalt. Die Polizei zwischen Opfer und Täter. Das war der Tag in hr2 Kultur. Sie können diese Ausgabe nachhören auf hr2.de oder in der ARD Audiothek und natürlich auch heute Abend ab 22 Uhr in hr-info. Mein Name ist Dirk Wagner.